Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Expertentalk für den Mittelstand. Ihr wisst, wir sprechen hier im Podcast auch oft darüber, dass Digitalisierung und digitale Transformation auch gewisse Kompetenzen braucht und nicht zuletzt bei den Führungskräften, die ihre Teams und damit auch das gesamte Unternehmen in die Digitalisierung und in die Zukunft sozusagen führen. Deswegen schauen wir uns genau dieses Thema Digital Leadership heute in der Folge mal genauer an und klären da so ein paar Fragen wie: Was ist damit eigentlich genau gemeint? Brauchen wir wirklich nochmal einen anderen Titel für Führung oder einen neuen Begriff dafür? Und was unterscheidet eigentlich Digital Leader von ganz normalen Führungskräften? Dafür haben wir einen Gast bei uns, den vielleicht der eine oder andere schon wiedererkennt, der vielleicht diese Folge auf YouTube anschaut. Das ist nämlich Dennis Kuhlmann. Er ist bei uns Learning and Development Manager. Schön, dass du da bist.
Hallo Andrea, vielen Dank für die Einladung. Zum dritten Mal inzwischen bin ich hier bei dir im Podcast.
Ja, da siehst du mal, es ist einfach Qualitätscontent, den wir mit dir produzieren.
I hope so.
Wie immer an der Stelle kurz der Hinweis, die Folge gibt's auch wieder bei YouTube als Video zu sehen. Schaut da gerne vorbei, wenn ihr wissen wollt, wie wir es uns hier gemütlich gemacht haben. Sehr schön, Dennis. Du darfst dich gerne jetzt einfach, auch wenn du schon zum dritten Mal da bist, das heißt eigentlich dich natürlich alle schon kennen, ist klar, weil alle haben natürlich alle Folgen, vor allem die mit dir gehört. Aber für die, die jetzt vielleicht doch heute ganz neu dazukommen, weil sie das Thema Digital Leadership interessiert, wer bist du, was machst du bei Mobile als Learning and Development Manager und was muss man über dich wissen?
Genau, also vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich bin jetzt inzwischen seit 5 Jahren bei der L-Mobile. Dementsprechend kann ich auf noch mehr Erfahrung jetzt zurückblicken. Auch mein Aufgabenbereich hat sich dahingehend auch nochmal ein bisschen verändert. Angefangen hat es ja alles mehr oder weniger mit dem Bereich des digitalen Lernens. Und das ist jetzt bei mir meine Haupttätigkeit eher ein Stück weit nach hinten gerutscht. Immer noch da, immer noch vorhanden, immer noch wichtig. Aber jetzt sind die Themen, wenn es um das Thema Führung geht, vermehrt im Fokus, auch die Experten vermehrt nochmal in den Fokus zu nehmen, auch gerade was die Expertenlaufbahn bei der L-Mobile angeht. Unsere Führungsthemen gehen uns auch nicht aus. Ich begleite jetzt inzwischen das dritte Mal eine Runde von Führungskräften durch den 2-jährigen, sag ich mal, Ausbildungsprozess bei der L-Mobile. Aber auch darüber hinaus natürlich viele Themen, die uns umtreiben, viele Change-Projekte, die immer mal wieder starten und wo ich dann auch selbst aktiv in Debüt gehe als Trainer. Und ganz frisch, noch relativ frisch, ist unser Kompetenzcampus, den Kollege der Peter Oechsle, der auch schon hier war, meine ich, und ich gemeinsam gegründet haben, weil wir gesagt haben, wir haben schon ein gutes Angebot für unsere Führungskräfte, wir möchten aber auch was für alle anderen Mitarbeitenden anbieten. Und deshalb haben wir den Kompetenzcampus gegründet, indem wir Trainings zu vielen, vielen verschiedenen Themen anbieten für die gesamte Mannschaft der L-Mobile.
Da ist auf jeden Fall ganz viel Spannendes dabei. Und ich glaube auch für jeden was dabei, was irgendwie einen persönlich wieder weiterbringen kann, weiterentwickeln kann. Deswegen ist es ein sehr schönes Projekt, das ich nur unterstützen kann, auch als Mitarbeiterin der L-Mobile. Du weißt ja jetzt schon, dass wir zum Anfang jeder Folge noch so eine kleine Frage stellen, die mit dem Thema, in dem Fall Digital Leadership, jetzt gar nichts zu tun hat, sondern die darum geht, dass wir dich ein bisschen kennenlernen können. Noch für dich habe ich mir heute überlegt, wenn es in deinem Haus eine geheime Tür gäbe, die du entdecken könntest, wo sollte die hinführen und warum?
Boah, jetzt hast du mich. Ich glaube, die wäre im Keller und würde vielleicht noch weiter runterführen. Und wir haben zwar schon ein Spielzimmer für die Kinder, was groß ist und eigentlich auch ausreichend groß ist, aber dann vielleicht nochmal so eine Art Hobbykeller zu haben. Hatte ich früher mal oder hatten wir früher mal? Und da vielleicht aber so eine geheime Tür zu haben, die man überhaupt nicht erkennt und wo dann vielleicht ein Billardtisch drin steht, ein Tischkicker, Dartscheibe, vielleicht so ein kleiner Kinosaal noch, wenn ich mal völlig übertreiben darf.
Na, auf jeden Fall.
Sowas in die Richtung.
Darum geht's bei den Fragen. Zu gucken, was den Leuten so einfällt und was ihnen so vorschweben würde, wenn sie mal frei entscheiden dürfen. Genau. Cool. Hört sich gut an. Ich komme dann vorbei, wenn es den gibt. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir legen los mit unserem Thema heute, Digital Leadership. Als ich das gehört habe oder mich damit beschäftigt habe, habe ich mich als erstes mal gefragt, was ist denn jetzt Digital Leadership? Also wir kennen irgendwie verschiedene Arten von Führung, gefühlt hat man von allem Möglichen, also zum Beispiel sowas wie laterale Führung oder direktive Führung oder partizipativer Führungsstil. Also es gibt so viele verschiedene Begriffe. Jetzt gibt es auch noch Digital Leadership oder ich glaube, der Begriff ist gar nicht so jung. Also der ist, glaube ich, auch schon ein paar Jahre wieder alt. Wie unterscheiden sich diese Arten von Führung? Was für Arten von Führung gibt es überhaupt? Und was hat digitales Leadership damit jetzt auch noch zu tun?
Ja, tatsächlich habe ich mir dieselbe Frage gestellt. Also ist es jetzt wirklich neu oder nur ein neuer Titel, ein neuer Begriff? Und wahrscheinlich ist es von allem so ein bisschen was. Ich denke, gerade so in den letzten 5 Jahren ist natürlich die Digitalisierung nochmal enorm vorangeschritten. Jetzt haben wir so seit 1,5, 2 Jahren das Thema KI nochmal mit drin. Diese Schnelllebigkeit, diese Informationsflut. Das sind natürlich alles Themen, mit denen müssen Mitarbeitende umgehen, mit denen müssen Führungskräfte umgehen und umgehen lernen auch. Ich denke, hier haben wir so diese Herausforderung für Führungskräfte. Wo stehe ich selbst gerade in meiner Führungslaufbahn? Bin ich noch relativ frisch dabei? Bin ich schon lange dabei? Kann ich auf viel Erfahrung zurückblicken? Kenne ich viele Führungssituationen? Weiß, wie ich da handeln kann? Und gleichzeitig aber auch so, was will das Unternehmen? Was erwartet auch das Unternehmen von mir als Führungskraft? Und deshalb würde ich diese Unterscheidung vielleicht eher dahingehend treffen, zu gucken, wo stehen die Führungskräfte? Wo steht das Unternehmen? Wo sind die tatsächlichen Herausforderungen? Und die können natürlich auch im Unternehmen nochmal komplett unterschiedlich sein. Das eine Team hat die Herausforderung, als Team zusammenzuwachsen und Performance zu generieren. Andere Teams sind da schon viel weiter, weil dann vielleicht auch die Performance schon da ist und man sich gleichzeitig aber auch, weil man gesettelt ist da drin, sich auf neue Wege machen kann. Das bedeutet natürlich auch, dass ich als Führungskraft ganz anders auftreten muss, um mein Team mitzunehmen in bestimmten Wegen.
Okay, das heißt, du würdest erstmal sagen, es geht darum zu betrachten, wo befinde ich mich als Führungskraft, wo starte ich eigentlich, wo stehe ich aktuell und was liegt noch vor mir, also welche Herausforderungen habe ich, korrekt?
Ja.
Um die Art meiner Führung sozusagen auch ein Stück weit zu definieren. Wo würdest du sagen, ist da dieser Begriff Digital Leadership? Also ich sag mal, das schließt da jetzt nicht aus, dass ich auch gerade am Anfang meiner Führungskarriere stehen kann, oder würdest du sagen, doch, Anfänger sind tendenziell keine Digital Leader, oder wie? Also im Endeffekt frage ich dich nach einer Definition dieses Begriffs oder zumindest nach einer Einordnung.
Es fällt mir sehr schwer, diesen Begriff tatsächlich zu definieren. Ich weiß, es gibt verschiedene Definitionen, auch wenn du das im Internet bei Google eingibst oder sowas, dann findest du zig verschiedene Definitionen.
Ja.
Im Endeffekt geht es um den Begriff Führung. Ich glaube, dass sich die Führung, die Herangehensweise sehr stark geändert hat aufgrund der digitalen Ära, in der wir einfach leben, die immer weiter voranschreitet, die immer neue Herausforderungen bringt. Gleichzeitig aber auch, es geht immer um den Menschen. Es geht immer um die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite für die Projekte. Und die Projekte sind auch wieder meistens für die Menschen. Das heißt, ich muss gucken, wo sind die Menschen, wo stehen die, wie kann ich sie abholen, wie kann ich sie motivieren? Und das Ganze dann vielleicht nochmal unterstützt durch digitale Tools. Dann kommen wir sicherlich auch auf das Thema Remote immer noch. Also quasi seit Corona eigentlich ein alter Hut und jeder weiß theoretisch, wie es geht. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass wir immer noch sehr viele Fragezeichen haben, wie Remote führen tatsächlich gut funktionieren kann und warum funktioniert es bei dem einen und bei dem anderen aber nicht. Was macht die Person anders? Letztlich geht es meiner Meinung nach darum, wer möchte ich als Führungskraft sein? Wie definiere ich mich als Führungskraft? Und warum sind mir die Menschen wichtig, um sie voranzubringen? Und das wäre für mich, ich würde das Digitale gerne ausklammern, wenn das möglich wäre. Es geht einfach um Führung von Menschen.
Vielleicht kann man das Digitale in dem Fall insofern mit berücksichtigen. Du hast gesagt, es gibt natürlich auf der einen Seite dieses Thema Remote-Führen. Das ist auch nochmal so ein separates Thema. Das würde ich an der Stelle aber ausklammern, weil ich möchte jetzt nicht darüber reden, wie man digital Teams führt. Das ist, glaube ich, heute nicht das Thema. So wie ich das verstehe, geht es wirklich eher darum, wie führe ich ein Team in Zeiten der digitalen Transformation in den digitalen Wandel hinein. Und wie du richtig sagst, ich glaube, auch da gibt es nicht nur unterschiedliche Positionen von Führungskräften, sondern es gibt auch unterschiedliche Stati, in denen sich, oder Status heißt es, glaube ich, richtig in der Mehrzahl, in denen sich Unternehmen befinden. Das heißt, die einen sind halt noch ganz am Anfang, haben vielleicht noch gar nicht digitalisiert oder sind vielleicht gerade am Überlegen, wie man mal die ersten Papierprozesse vielleicht irgendwie verändern kann oder so. Dann gibt's welche, die haben schon das erste Projekt umgesetzt, vielleicht im Lager schon mal irgendwie Handscanner eingeführt, solche Dinge gemacht. Und am Ende hast du natürlich auch die Unternehmen, die super weit vorne dabei sind, die wirklich geprägt sind von digitalen Prozessen, die da schnell eingestiegen sind, die sich jetzt mit Sicherheit auch schon mit KI beschäftigen, sind vielleicht schon die ersten Implementierungen haben, das nutzen, also die eher weit vorne mit dabei sind. Und ich würde jetzt einfach mal unterstellen, dass die vielleicht, können wir gerne diskutieren, tendenziell auch die Unternehmen sind, die wirklich auch mehr Digital Leader haben oder die mehr diese Leute haben, die dieses Mindset mitbringen, im digitalen Wandel Menschen zu führen, wie du richtig sagst.
Da würde ich komplett mitgehen. Also auch wenn wir jetzt mal hier von der L-Mobile ausgehen, würde ich sagen, dass wir wahrscheinlich da schon auch nicht komplett, muss aber auch gar nicht, aber da schon auch sehr weit fortgeschritten sind. Wir wissen, wie Digitalisierung funktioniert. Wir leben das intern, wir leben es nach draußen. Was wir da natürlich auch wieder mitbedenken können, wir schaffen ja Digitalisierungsprozesse bei unseren Kunden. Das sind neue Prozesse, das sind Change-Prozesse. Wir verändern deren Strukturen. Das heißt, wir müssen auch nochmal drüber über den Tellerrand hinaus gucken und zu sagen, klar, ich führe hier mein Team, gleichzeitig führe ich aber auch den Kunden in seinen Prozessen. Das ist auch eine Führungsrolle, die teilweise unsere Führungskräfte, unsere Projektleiter etc. eben auch ausfüllen müssen oder dürfen, vielleicht ist ja auch. Oder hoffentlich ist es für die meisten auch ein Privileg, das tun zu können. Ich denke schon auch, dass man da vielleicht auch nochmal unterscheiden darf, ist mein Unternehmen noch eher traditionalistisch, eher hierarchischer aufgebaut? Und das ist, glaube ich, das, worauf du dann auch hinaus möchtest. Oder bin ich eben schon in dieser digitalen Ära angekommen und habe eher selbststrukturierte Teams, viel mehr Selbstorganisation. Es geht viel mehr um den Output als tatsächlich um die geleistete Anzahl von Stunden, die ich da bin. Wo es einfach darum geht, diese Zeit überspitzt gesagt abzusitzen, sondern es geht darum, okay, ich brauche hier für das Ding 3 Stunden und dann habe ich vielleicht dann auch einfach mal 3 Stunden Puffer für entweder was komplett anderes oder ich kann mir die Zeit frei nehmen, weil ich eben genau weiß, es geht um den Output, um den Outcome und der schafft wiederum den Mehrwert für den Kunden, für unser Produkt etc. pp. Was natürlich ein ganz anderes Mindset eben verlangt. Es verlangt ein großes Maß an Vertrauen, ein großes Maß an Eigenmotivation als Großmaß an Selbstmanagement-Kompetenzen, die sowohl die Führungskräfte vermitteln, aber auch vorleben müssen, damit die Teams, die einzelnen Mitarbeiter dem eben auch folgen können.
Du hast jetzt gerade eine wunderschöne Überleitung geschaffen für den nächsten Punkt, der mir nämlich auch wichtig wäre, wenn ich jetzt mich selber gerne als Digital Leader verstehen möchte oder als Führungskraft, die in die Zukunft denken möchte, können wir von mir aus auch so formulieren. Welche Skills und Kompetenzen muss ich mitbringen? Du hast jetzt gerade schon so 3, 4 aufgezählt, also auch eine hohe Eigenverantwortung und so weiter. Welche muss ich mitbringen? Mal so grob, klar, nicht alle, können wir wahrscheinlich jetzt nicht alle durchgehen. Und wie erarbeite ich mir die? Oder ist das sowas, was ich halt haben muss? Oder wie kriege ich das, wie bekomme ich das hin quasi, dass ich auch dieses Skill-Level erreiche?
Also ich würde bei Führung immer sagen, es gibt gewisse Naturtalente, die ein gewisses Maß vielleicht auch an Autorität, an Klarheit, an Kommunikationsfähigkeiten schon mal von zu Hause irgendwo mitbekommen. Aber Führung ist auch erlernbar. Führung bedeutet auch, dass wir Tools haben, dass wir Methoden haben, die können wir uns aneignen und mit diesen Methoden können wir besser führen. Ist ja auch immer die Frage, welche Wirkung hat denn eigentlich meine Führung auf meine Mitarbeiter? Kann ich Mitarbeiter denn eigentlich motivieren oder sind Mitarbeiter eher... Das spreche ich eher ein bisschen traditionalistischer.
Eher so ein autoritärer Stil, ja.
Genau, eher autoritär geprägt und eigentlich ist die Motivation meiner Mitarbeiter darüber geprägt, dass sie ihr Gehalt bekommen und darüber müssen sie motiviert sein. Aber es gibt ja auch noch die intrinsische Motivation und wie kann ich als Führungskraft dann vielleicht auch darauf einwirken? Solche Sachen sind, glaube ich, sehr wichtig. Ich habe es gerade schon gesagt, man muss sich selbst kennen, man muss sich selbst verstehen.
Reflektieren vielleicht auch ab und zu mal.
Reflektieren ist sehr, sehr wichtig. Sich auch selbst klar machen, was für eine Art Führungskraft möchte ich denn sein? Was erwartet mein Unternehmen von mir? Und wo finde ich mich aber auch da wieder? Welche Rolle möchte ich ausüben? Welche Vorbildrolle möchte ich auch für meine Mitarbeitenden ausfüllen? Also das heißt, das ganze Thema Selbstkompetenz würde ich als das grundlegendste aller Führungsthemen benennen, wenn ich mich selbst führen kann. Und das ist, glaube ich, somit die schwierigste Person, die es zu führen gibt. Dann bin ich bereit, andere Menschen auch zu führen und in die richtige Richtung zu lenken. Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ist das Thema Weiterentwicklung, intrinsische Motivation, immer wieder zu lernen, sich immer wieder neue Sachen auch anzugucken, zu verstehen, auch zu schauen, funktioniert das für mich, funktioniert das für meinen Führungsstil, funktioniert das für meine Arbeitsweise, kann das auch für mein Team funktionieren? Also mal wieder bei der Selbstreflexion auch. Ich glaube, Resilienz ist ein sehr großes Thema heutzutage. Wir haben diese Informationsflut, die auf uns einprasselt. Wir müssen versuchen, in kurzer Zeit so viele Informationen zu verarbeiten, einzuordnen, und zwar privat und beruflich, wie wir es ja noch nie in der Menschheitsgeschichte machen mussten. Das heißt, ich muss irgendwo damit umgehen lernen. Ich muss eine gewisse Widerstandskraft eben auch entwickeln lernen, damit ich darunter nicht zerbreche, plus noch den ganzen Aufgaben und Erwartungen, die an mich gestellt werden. Und da spreche ich auch gerne wieder beruflich als auch privat. Ich mache diese Unterteilung gerne so wenig wie möglich, weil es gibt meiner Meinung nach keine Work-Life-Balance, sondern eine Life-Balance, weil unsere Arbeit gehört zu unserem Leben mit dazu und wir können die nicht aussparen und wir nehmen immer was mit in die Arbeit oder bringen was mit von der Arbeit nach Hause.
Und es bringt ja auch wieder so eine Polarität rein, die man vielleicht gar nicht möchte.
Genau, genau. Und deshalb würde ich sagen, Resilienz auch als ein großer, wichtiger Faktor für die Führungsarbeit. Und ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass ich als Führungskraft die Bedürfnisse meiner Mitarbeitenden verstehen möchte. Weil wenn ich weiß, was meine Mitarbeitenden bewegt, wenn ich weiß, was die möchten, wenn ich weiß, wo die sich auch weiterhin entwickeln möchten, wenn ich einfach meine Mitarbeiter kenne, kann ich ganz anders auf sie eingehen, kann ganz anders mögliche Aufgaben verteilen, kann ganz anders Erwartungen schüren, kann Rollenbilder nochmal komplett verändern auf einer vertrauensvollen Ebene, kann sehr transparent arbeiten, was es dann ermöglicht, auch viel, viel schneller zu den Ergebnissen zu kommen, weil die Mitarbeiter dann merken, okay, ich habe hier eine gewisse Autonomie, ich kann mich entwickeln, ich kann mich in den Dingen, in denen ich mich eh schon gut auskenne, vielleicht sogar noch weiter reinfuchsen, kann noch besser werden darin und schafft dafür einen Mehrwert für das Team, für das Unternehmen, für die Kunden etc. Also das heißt, als Führungskraft da auch wirklich sehr nah an den Mitarbeitenden dran zu sein. Und jetzt nochmal so, deshalb war mir das Digitale eher so ein Dorn im Auge vorhin. Mhm. Aber vielleicht ist das, vielleicht passt das vielleicht genau deswegen so gut in dieser Zeit.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, was ich spannend finde aus dem, was du sagst, und ich denke mal, wenn man sich länger mit Führung und Leadership und so weiter beschäftigt, ist das auch relativ naheliegend, dass man darauf kommt, ist, was du im Prinzip sagst, ist, es geht bei den Schlüsselqualifikationen für Leadership oder für Führung in der digitalen Transformation am Ende eigentlich um persönliche Soft Skills, wie man so schön sagt, und viel weniger, also ist mit Sicherheit auch relevant, aber auch um dieses ganze Thema Hard Skills, also dass ich wirklich in meiner fachlichen, also im fachlichen Aspekt meiner Arbeit irgendwie besonders stark bin, ist nicht unbedingt das, was mich nachher zu einer guten Führungskraft macht. Das ist, wie gesagt, nichts Neues. Aber ich glaube, auch in dem Kontext nochmal spannend, weil alles, was du gerade beschreibst, sind eigentlich Fähigkeiten, die ich mir selber antrainieren kann. Dafür muss ich noch nicht mal Führungskraft sein, sage ich jetzt mal. Also um Resilienz zu haben, um diese ganzen Dinge zu machen. Also verstehe ich das schon so, dass du sagst, in diesem ganzen Change Management und in diesem ganzen Veränderungsprozessen ist es vor allem als Führungskraft, aber auch generell immer sinnvoll, an den persönlichen Skills zu arbeiten? Oder gibt's auch so, sage ich jetzt mal, Hard Skills, wo du sagst, die braucht's einfach auch?
Gehen wir mal davon aus, Produktion, jemand ist einfach der Beste in seinem Gebiet und wird dann ganz häufig Führungskraft. Das heißt eben noch nicht, dass er eine gute Führungskraft ist. Das heißt vielleicht noch nicht mal, dass er überhaupt diese Rolle annehmen möchte und ausfüllen kann, aber es verschafft natürlich Reputation. Und ich glaube, von diesem Gedanken ist es wichtig, wegzukommen, zu sagen, hier, Führungskräfte haben eine hohe Reputation, da kannst du Karriere machen, etc. pp. Das probieren wir bei der L-Mobile, auch unsere Expertenlaufbahn nochmal auf ganz andere Füße zu stellen, dass wir sagen, okay, unsere Experten sind ähnlich gelagert und sind auf einer ähnlichen Stufe wie unsere Führungskräfte. Und wir können eben auch auf dieser Ebene Karriere machen. Ich glaube, das ist schon mal so ein Punkt, der darauf einzahlt, zu sagen, wir müssen anders denken lernen. Und wie du schon sagst, eigentlich wissen wir das alle. Eigentlich wissen wir alle, wenn das jemand möchte, wenn jemand Interesse daran hat, dann muss er auch diese fachlichen Kompetenzen gar nicht mitbringen, diese Hard Skills. Macht es, glaube ich, aber trotzdem hin und wieder einfacher, um einfach auch vor dem Team, im Team auf mehr Resonanz zu stoßen, wenn es darum geht, in die Themen reinzugucken. Wenn jetzt aber eine Führungskraft tatsächlich die Möglichkeit hat, Und das kommt ja dann auch wieder von Unternehmen zu Unternehmen. Es ist sehr unterschiedlich gelagert, sich auf die Führungsaufgaben auch zu konzentrieren und weniger am Operativen zu arbeiten. Dann sind es einfach diese Führungsthemen. Was wir bei der L-Mobile beispielsweise machen, ist, dass wir unsere Führungskräfte begleiten in Roundtables. Das bedeutet, wir haben unsere Trainings, wo es um das fachliche Verständnis von Führung geht, wo es darum geht, sich auszutauschen natürlich und aber auch die nötigen Methoden an die Hand zu bekommen, auszuprobieren in einem sicheren Rahmen, um sie dann natürlich im Optimalfall mitzunehmen in die Teams, letztlich in die Führungssituation, die man im Alltag hat. Um diesen Nachhaltigkeitsprozess zu unterstützen, mache ich jeden Monat 3 Stunden lang einen Roundtable, wo wir Führungsthemen besprechen, wo es darum geht, so eine Art Peer-to-Peer-Coaching auch zu machen, damit die Führungskräfte auch merken, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine mit einer Führungsherausforderung, dass irgendein Mitarbeiter vielleicht nicht performt oder ich irgendwie den Draht nicht zu einem Mitarbeiter finde und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen kann. Und wir da einen Rahmen schaffen, wo wir sagen, wir sind hier in absoluter Vertrautheit und können darüber sprechen. Und es ist bis jetzt noch niemand rausgegangen und hat gesagt, oh, das hat mir jetzt gar nichts gebracht. So, das war eigentlich immer so, ah, okay. Selbst wenn es nicht mein Thema war, es war ein Thema von jemand ganz anderem, habe ich mitgedacht, habe meine Bilder im Kopf, habe vielleicht meine Mitarbeitenden im Kopf, meine Situation im Kopf und konnte dann darüber auch wieder für mich was mitnehmen, was lernen. Und so lernen wir alle gemeinsam an bestimmten Situationen und so schaffen wir auch eine Nachhaltigkeit, die dann letztlich wieder auf die Methoden sich dann auch so auswirkt, dass wir in diese Führungssituationen kommen und sagen können, wir haben es gelernt,
ich weiß jetzt, was ich tun muss.
Ich weiß, was ich tun muss. Ich weiß auch, was ich tun muss, wenn ich ähnliche Situationen irgendwann habe. Das heißt, wir lernen ständig an unserem Erfahrungswissen und vertiefen das.
Bei der digitalen Transformation, Digitalisierung, Industrie 4.0, wir können noch mehr Buzzwords reinschmeißen, geht es am Ende immer um einen Veränderungsprozess. Hatten wir jetzt auch schon ein, zwei Mal das Wort heute. Wie würdest du sagen, begeistere ich Menschen? So verstehe ich nämlich auch ein bisschen die Aufgabe einer Führungskraft in der digitalen Transformation oder in dem Veränderungsprozess eines Unternehmens. Wie begeistere ich Menschen für Veränderungen? Wie kann ich die abholen? Welche Aspekte muss ich da berücksichtigen? Also ist das nachher eher was Emotionales? Ist das was sehr, sag ich jetzt mal, Rationales eher? Also muss ich eher den Kopf ansprechen? Muss ich das Herz ansprechen? Muss ich methodisch irgendwie bestimmt vorgehen? Oder sagst du, ja, Menschen haben halt grundsätzlich keinen Bock auf Veränderung oder sind da tendenziell einfach eher zurückhaltend?
Ja, ich glaube, jeder will Veränderung, aber keiner will sich verändern.
So ein Klassiker. Haben wir auch schon mal gehört,
Mal nochmal 5 Euro ins Phrasenschwein zu schmeißen. Veränderungsprozesse können dann gut angestoßen werden und auch haben eine höhere Chance, dass sie auch letztlich funktionieren, ist, wenn wir die Gefühle der Menschen erreichen, weil Veränderung bedeutet immer, okay, irgendwas ist jetzt anders. Als Mitarbeiter habe ich dann vielleicht noch nicht mal irgendeine Chance, selbst darauf zu reagieren. Gleichzeitig kommt aber, es ändert sich irgendwas. Was passiert da mit meiner Arbeit? Was passiert mit meinem alltäglichen Ablauf? Ich bin habe so meine Komfortzone. Das heißt, ich muss die verlassen. Da machen sich bestimmte Ängste, vielleicht auch Unsicherheiten. Unzufriedenheit kann auftreten. Ich weiß nicht mehr, habe ich überhaupt vielleicht noch den Job? Ne? Auch gerade im Thema Digitalisierung kann es ja auch bedeuten, dass Menschen vielleicht so böse es klingt, wegrationalisiert werden. Auch das
oder sich verändern müssen in ihrem Job, den sie bisher gemacht haben.
Genau, sich verändern müssen. Und da, denke ich, haben wir großes Potenzial, die Leute auch direkt am Anfang mit reinzuholen. Gibt es schöne Beispiel, das von einer Trainerkollegin, von der habe ich das. Und zwar, wie dann ein Leader auch auftreten kann und sollte es, wenn man das Beispiel einer Zitrone nimmt. Wir stellen uns jetzt alle mal eine Zitrone vor, wie wir die in die Hand nehmen, wie wir die Textur spüren von einer Zitrone, wenn man drückt die Zitrone mal, riecht an der Zitrone, kommt schon so dieser
Zitronige Geruch.
Der zitronige Geruch raus. Dann nehmen wir ein Messer und schneiden die Zitrone auf und beißen mal ganz genüsslich in diese Zitrone rein. Und es kommt direkt eine Reaktion. Mhm. Ne? Also entweder man bekommt Speichelfluss oder halt deine Reaktion.
Ja, mein Gesicht hat sich gerade zur Faust geballt, ja.
Genau, so dieser Ekel, diese Säure, dieses Saure. Und das heißt, wir schaffen mit dem Bild der Zitrone schaffen wir Emotionen, die in uns stattfinden. Man hat sofort ein Gefühl, man hat sofort eine körperliche Reaktion auch. Und wenn ich jetzt von der bengalischen Nuss erzähle, stell dir mal vor, du nimmst diese bengalische Nuss in die Hand.
Was ist eine bengalische Nuss?
Die Textur, genau. Was ist eine bengalische Nuss? Es gibt gar keine bengalische Nuss. Und das heißt, es ist Unverständnis da. Hä, was ist das überhaupt? Verstehe ich gar nicht. Eher so eine Abwehrhaltung.
Ich kann damit
sogar
nicht in Resonanz auf einer emotionalen Ebene
genau,
gehen.
Es wird gar keine Reaktion darauf geben. Und sie hat es so schön beschrieben, als die Zitrone ist das, wie ein Leader agieren kann, um seine Leute abzuholen, um auch bestimmte Ängste vielleicht nicht hervorzurufen, sondern zu artikulieren, wahrzunehmen, ernst zu nehmen und dann aber diese Ängste mit rüberzunehmen, so dass wir positiv in diesen Change-Prozess reinstarten können. Jetzt könnte man böse sagen, die bengalische Nuss ist quasi die Management-Vorgabe. Wir müssen jetzt verändern, weil das ist wichtig. Und das müssen wir machen, damit wir mehr Umsatz machen und damit unsere Kunden vielleicht auch noch davon profitieren. Aber wie, was, warum und wieso und vor allem dieses
Warum. Was heißt
warum,
das für mich und so weiter, ja.
Spielt darin überhaupt gar keine Rolle und dann fühlt sich keiner abgeholt. Das ist natürlich dann wieder eine Herausforderung für unsere Leader, die sich dadurch trotzdem abgeholt fühlen müssen, die den Mehrwert erkennen müssen und es aber auf andere Art und Weise in ihren Teams, mit den Menschen, mit denen sie arbeiten, dann auf Fahrt bringen müssen.
Also quasi diese Vereinheitlichung von der rationalen Vorgabe, die ja auch, auf Zahlen betrachtet und so weiter, einfach sinnhaft ist, und gleichzeitig eben den Menschen auf der emotionalen Ebene abholen muss. Also diese Vereinheitlichung dieser zwei vermeintlichen Gegensätze, die am Ende aber zusammenspielen, das ist eigentlich die Aufgabe.
Genau. Und es ist ja auch die Aufgabe vom Management, nicht unbedingt auf dieser emotionalen Ebene zu handeln und zu agieren in erster Linie. Später im Prozess wäre es sehr wünschenswert, weil ich glaube, dann haben wir noch mehr Geschwindigkeit drauf, um so einen Prozess dann auch erfolgreich umsetzen zu können. Aber das ist dann schon auch einfach mit der Hauptaufgabe von Leadership.
Jetzt haben wir ganz viel darüber geredet, was man alles können könnte als Führungskraft im digitalen Wandel, sage ich mal, und wie man das vielleicht auch, also welche Skills man haben sollte und so weiter. Wenn ich jetzt als Unternehmer entscheide, hey, das, was der Herr Kuhlmann da erzählt oder der Dennis erzählt, das hört sich gut an. Das klingt eigentlich nach was ich brauche, weil ich möchte langfristig digital mich sauber aufstellen. Ich brauche Leute, die digitale Geschäftsmodelle denken, die vielleicht innovativ denken. Ich brauche Leute, die schnell sind im Kopf, die vielleicht auch agile Prozesse begleiten können und so weiter. Hab aber vielleicht noch gar nicht wirklich so jemanden oder hab vielleicht Leute, wo ich denke, die könnten sich dafür eignen, aber ich weiß nicht genau, wie ich die erreichen kann. Wie mache ich denn aus meinem Team Digital Leader oder Menschen, die einfach bereit sind, im digitalen Wandel zu agieren? Und vor allem eben in meiner Führungsebene. Also wie mache ich das mit denen? Wie kriege ich diesen Mindset-Shift hin, sage ich mal?
Ja, eine Vision aufbauen hilft. Eine Vision für das Unternehmen aufbauen, aber auch gleichzeitig eine Vision mitzudenken, wie möchten wir im Unternehmen zusammenarbeiten, wie möchten wir agieren, welche Ziele stecken wir uns und was brauchen wir, um diese Ziele auch zu erreichen. Ich denke, da muss man eine klare, gute Vorarbeit machen und da ist Top-Down definitiv ein sehr guter Prozess dafür, damit es auch letztlich gewinnbringend gelingen kann. Und dann ist natürlich im nächsten Schritt so, okay, wenn wir jetzt eine Vision haben, und das muss ich auch nicht alleine machen, das kann ich dann eben mit den Führungskräften machen, die schon da sind. Auch Unternehmenswerte spielen da sicherlich nochmal eine große, wichtige Rolle, die unterstützen können, was die Zusammenarbeit angeht, was die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens angeht, was die Produktivität auch angeht, dass wir uns immer wieder über diese Werte auch committen können und auch uns immer wieder hinterfragen können, passt es noch, passt es zu unserem Führungsstil, passt es zu unserem Verhalten, passt es...
Was ist überhaupt unser Führungsstil vielleicht auch?
Das ist dann so eine nachgelagerte Frage, die sich dann zwangsläufig daraus ergeben wird, was ist eigentlich unser Führungsstil, wie wollen wir eigentlich führen, wie müssen wir vielleicht auch führen, um diese Ziele erreichen zu können? Und dann würde ich sagen, bietet sich natürlich immer an, sich Experten vielleicht auch von außen mal reinzuholen, die einem ein wenig spiegeln, wie man denn agiert, wie man handelt und einem auch Wege aufzeigen können, okay, das könnten die nächsten Schritte sein, das brauchen deine Führungskräfte. Und dann ist es wahrscheinlich ein Prozess, der auch dafür sorgen wird, dessen muss man sich bewusst sein, indem man Leute verliert, weil sie sich nicht mehr dazu committen können, wie sich das Unternehmen aufstellt. Gleichzeitig aber macht es den Recruiting-Prozess wahrscheinlich noch viel einfacher, weil wir genau wissen, welche Leute suchen wir denn eigentlich? Welche Leute brauchen wir denn, um unsere Ziele zu erfüllen? Wer kann uns helfen? Und wen brauchen wir eben nicht? Also auch da können eine Vision, Mission, Zieldefinition und auch ein Wertekodex uns dabei unterstützen und helfen, das Unternehmen nochmal auf andere Füße zu stellen, auf tragfähige Füße auch zu stellen.
Du hast es gerade schon so am Rande anklingen lassen. Das heißt auch, im Endeffekt geht es eigentlich auch um eine Unternehmenskultur, die ich hier schaffen muss. Also es geht, wahrscheinlich reicht es am Ende nicht, wenn ich einfach nur sage, ich habe jetzt 5 Führungskräfte von 20, die jetzt ein bisschen agiler unterwegs sind und die irgendwie ein paar innovative Veränderungsstrategien kennen, die ein paar Methoden gelernt haben und die bringen uns jetzt alle voran, sondern es ist wahrscheinlich eher was Grundlegenderes. Oder sagst du, nö, das kann schon auch funktionieren?
Also aus meiner eigenen Erfahrung würde ich auf jeden Fall mal sagen, wenn ihr so einen Prozess macht, versucht, die Stakeholder dahinter zu bringen, versucht einfach das Ganze top-down zu machen, weil die Chance sich maximal erhöht, dass es funktioniert, dass es gelebt wird. Führungskräfte, und da nehme ich jetzt auch das Management nicht aus, müssen auch in gewisser Art und Weise als Vorbilder agieren. Mhm. Wir orientieren uns zwangsläufig an Vorbildern, wo wir sagen, hey, das ist gut gemacht, das ist cool, aber das gefällt mir gar nicht, das möchte ich nicht tun. Auch das ist ja wichtig, zu wissen, was man nicht tun möchte. Deshalb gerade in so einem Unternehmenskulturprozess, so nennen wir es jetzt mal, ist wichtig, das Top-Down zu machen, dass es vorgelebt wird, dass es verstanden wird, auch immer wieder in Gespräche zu gehen. Und dann gibt es, glaube ich, unterschiedliche Schnelligkeiten auch nochmal. Und ich glaube, es kann schon auch funktionieren, weil wenn wir sehen, dass es in bestimmten Teams funktioniert und dass ein Führungsstil in bestimmten Teams funktioniert, und es gibt inzwischen viele Studien, die auch sagen, gerade wenn ich den Switch mache in Richtung Positive Leadership, das ist statistisch bewiesen, wissenschaftlich bewiesen, es macht einen Unterschied, was den Gewinn angeht eines Unternehmens oder was zumindest die Verkaufszahlen angeht. Von Gewinn sprechen wir jetzt nur noch gar nicht. Es macht einen Unterschied, was die Unternehmensgesundheit angeht. Und da meine ich die Gesundheit der Belegschaft, also dass einfach weniger Krankheitstage, ein höheres Commitment zum Unternehmen ist da. Die Leute haben eine höhere intrinsische Motivation. Das ist alles wissenschaftlich.
Das Verhältnis zu Kunden wahrscheinlich auch, soweit ich das mal mitbekommen habe.
Genau. Und wenn es in ein paar Teams funktioniert, ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis andere Teams auf denselben Zug aufspringen, ähnlich führen werden und dann insgesamt neben der Unternehmenskultur sich auch eine Führungskultur bildet oder darunter bildet, mit der man sich identifizieren kann und die das Unternehmen dann letztlich auch trägt.
Also in dem Fall kann man vielleicht wirklich sagen, ist eine Wasserfallstruktur gar nicht verkehrt. Also das Wasser fließt von oben nach unten und in dem Fall ist das wahrscheinlich gar nicht schlecht.
Hilfreich.
Um Veränderungsprozesse sinnvoll zu begleiten, Führungskräfte entsprechend auszubilden und dass das Standing im Unternehmen hat sozusagen, ja, auch, dass das funktioniert. Okay. Ich glaube, wir können da noch stundenlang drüber reden. Da gibt es noch ganz, ne, ganz viele Themen. In Anbetracht der Zeit habe ich jetzt noch eine kleine abschließende Frage für dich.
Ja.
Und zwar, was würdest du sagen, sind so die aktuellen Trends auch in der Führung? Also wo sagst du, geht es hin? Du hast jetzt gerade schon mal so das Thema Permalead oder halt Positive Leadership in Kombination mit diesem Permalead und solche Sachen angesprochen. Sind es noch Trends oder sagst du, nee, das ist eigentlich schon, also sollte oder könnte schon Standard sein. Es geht jetzt gerade schon in eine ganz andere Richtung. Da gibt's neue Dinge in puncto Führung, auf die wir uns konzentrieren sollten, gerade auch mit Blick auf digitale Transformationsprozesse.
Also ich bin großer Freund des Positive Leadership Ansatzes, weil ich der Meinung bin und es eben auch wissenschaftlich belegt ist, dass es funktioniert, dass es ein Führungsstil ist, der funktioniert. Und das haben wir bei nicht vielen Führungsstilen, muss man ehrlicherweise sagen. Und es ist ein Führungsstil, der mitgeht.
Was heißt
der,
das?
Der bleibt nicht stehen. Wir haben jetzt keinen Status quo, sondern es ist ein immer sich weiterentwickelnder Führungsstil. Es bedeutet letztlich, dass ich versuche, ohne das schön zu reden, einen positiven Blick auf die Menschen im Unternehmen, auf die Entwicklungen im Unternehmen zu werfen und davon ausgehend Neues anzustoßen. Das bedeutet nicht, dass wir das Negative und das, was nicht funktioniert, aus dem Blick
schade aber auch
nehmen. Aber es bedeutet, dass wir es anders in den Blick nehmen und eher als Herausforderung
die Chancen
sehen
dahinter
und
sehen.
Eher die Chancen sehen. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir klar kommunizieren müssen, dass wir klare Strukturen trotzdem weiterhin brauchen. Und das ist ja auch sehr hilfreich. Und für mich ist es ein Führungsstil, der sich immer weiterentwickelt, der sich immer an den Menschen orientiert. Und das bringt uns wieder so ein bisschen zum Anfang, was, glaube ich, essentiell ist. Weil wenn ich als Führungskraft eine gewisse innere Haltung habe, dann führt es auch zur Wirkung bei den Mitarbeitenden, bei mir, beim Management, beim Unternehmen, aber auch beim Kunden. Und wenn es beim Kunden ankommt und wir gute Kundenbeziehungen haben, dann sind wir letztlich auch erfolgreich als Unternehmen. Und da spreche ich jetzt nicht nur für die L-Mobile, sondern auch für andere Unternehmen. Und dann kriegen wir es auch hin, diese Digitalisierung und alle Herausforderungen, die damit einhergehen, immer wieder gut bewältigen zu können.
Und nachhaltig zu begleiten am Ende.
Genau.
Ja. Okay. Vielen, vielen Dank. Hast du noch irgendwas zu ergänzen, irgendwas, was ich vergessen habe, dich zu fragen, wo du sagst, das wäre mir noch sehr wichtig bei diesem Thema? Also ich weiß, dass dir ganz viel wichtig ist beim Thema Führung.
Fällt mir jetzt spontan nichts ein. Ich einfach vielleicht auch mal machen, mal ausprobieren, vielleicht auch mal das eine oder andere Buch nehmen und da auch wirklich Dinge bewusst auszuprobieren. Und wenn es die Möglichkeit gibt, sich andere Führungskräfte zu schnappen, und mal zu sagen, ey, ich habe hier eine Herausforderung, wie geht denn ihr damit um? Weil häufig ist es ja auch so, dass man als Führungskraft vielleicht manchmal so sich ein bisschen isoliert fühlt.
Ja.
Ein bisschen alleine fühlt, auch was die ganzen Herausforderungen angeht. Es geht allen anderen auch so.
Mhm. Kann also ihr seid nicht allein sozusagen.
Genau, ihr seid nicht allein.
Sprecht miteinander.
Ja.
Okay, das ist doch ein schöner Appell zum Abschluss. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Wir haben gesprochen über verschiedene Arten von Führung, im Speziellen über das sogenannte Digital Leadership, beziehungsweise eigentlich haben wir uns darauf geeinigt, dass es darum geht, wie kann man Führung im digitalen Zeitalter, im digitalen Wandel gestalten und Mitarbeitende und Menschen darin begleiten. Wir haben über Schlüsselkompetenzen und Herausforderungen gesprochen, die bei diesem ganzen Thema Führung im digitalen Wandel dabei sind oder die man damit berücksichtigen muss. Und wir haben natürlich auch über das Thema Einfluss auf die Unternehmenskultur gesprochen oder vielleicht auch andersrum, welchen Einfluss hat vielleicht auch die Unternehmenskultur auf das Thema Führung. Wir hoffen, dass euch die Folge gut gefallen hat. Wenn das so ist, lasst uns gerne einen Daumen nach oben bei YouTube da oder natürlich eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify. Das würde uns sehr freuen. Wenn ihr noch Fragen rund um das Thema Führung an den Dennis habt, lasst uns das auch gerne wissen. Schreibt uns eine Nachricht, eine E-Mail, einen Kommentar, was auch immer. Wir beantworten das sehr gerne. Und wenn ihr noch Ideen für neue Folgen habt, dann lasst uns das auch sehr gerne wissen. Wir freuen uns, wenn wir da auf eure Wünsche eingehen können. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.